Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf's denn heute sein?
Was haben Sie denn heute so im Angebot?
Ja, also heute hätte ich Stini und Dirk aus dem Hamburger Süden. Es geht um Übersetzen, um Aushalten am Anfang, um katalysatorische Kraft, um den Zustand des Unbehausten, um das Kommen mit leeren Händen. Und darum, dass Evangelium dann geschieht, wenn sich Gesichtszüge entspannen.
Oh, das klingt großartig. Da hätte ich gerne eine Stunde von.
Perfekt. Ich habe sogar noch ein paar Minuten mehr. Ist das auch okay?
Umso besser.
Sehr gut. Hier bitte.
Danke.
Frische Theke.
Erlesen Ideen für die Kirche von morgen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Hier sprechen Rolf.
Hallo.
Und Katharina vom FreshX-Netzwerk mit ganz unterschiedlichen Leuten. Und heute freuen wir uns, dass wir quasi zu Gast in Hamburg sind, nämlich bei Christina Büchle und bei Dirk Kähler. Danke, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Hi.
Hamburg ist ja groß. Wo sitzt ihr?
Wir sitzen mittendrin, gerade aktuell, in der langen Reihe, das direkt am Hauptbahnhof, also mittendrin im Geschehen.
Und wenn man euch so ein bisschen googelt, kann man auf einen Blog stoßen, der Übersetzen heißt. Und ihr bezeichnet euch selber so ein bisschen auch als Übersetzer und Übersetzerin. Vielleicht steigen wir mal da ein. Wie seid ihr Übersetzer und Übersetzerin geworden und was heißt das in dem Kontext, wo ihr seid, eigentlich gerade konkret für euch? Erzählt mal ein bisschen, wer ihr so seid.
Wir sind diejenigen, die Jungfrauengeburt super erklären können, weil wir beide den Steuervermerk evangelisch-lutherisch haben, weil wir beide ein freikirchliches Herz haben und über unsere Gemeindegründung, zu der wir privat auch noch gemeinsam gehören, zu den Baptisten gehören und bei den Katholiken arbeiten. Und dass es so weit kommen konnte, hat uns gezeigt, was Jungfrauengeburt bedeutet. Also im Erzbistum Hamburg mit einer Stelle zu landen, die FreshX und Pioneering zum Thema hat, das ist ja so wahrscheinlich wie eine Jungfrauengeburt. Und jetzt können wir das erklären.
Und vielleicht mögt ihr uns ein bisschen mit reinnehmen. Was waren so eure Stationen? Also vielleicht, ich sag mal, Stini, ich hoffe, das ist okay.
Sehr gerne.
Stini, nimm uns doch mal mit rein. Wer bist du? Wie bist du da gelandet bei dem, was du heute machst?
Ich bin schon immer eine gewesen, die es großartig gefunden hat, irgendwie in Kirche unterwegs zu sein oder zumindest in kirchlichen Kontexten. So bin ich irgendwie groß geworden. Und ich hatte schon immer irgendwie aber auch ein Herz, besonders für die Menschen, die da vielleicht gar nicht reinpassen, die vielleicht gar nicht so die Überflieger sind. Und das hat mich unter anderem zu einem Studium geführt, das beide Themen beinhaltet, nämlich soziale Arbeit und Religions- und Gemeindepädagogik. Und was mich auch schon immer begleitet hat, ist, dass es immer viel Neues in meinem Leben gab, weil es auch irgendwie sein musste, weil ich mal umziehen musste als Teenagerin. Und da habe ich gelernt, dass es irgendwie auch faszinierend ist, Dinge immer mal wieder neu zu denken und neu zu gestalten. Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und sehr prägend war da mein FSJ, das ich nämlich im Bereich FreshX damals schon gemacht habe. Das ist jetzt doch auch schon eine ganze Weile her. Und das hat mich unglaublich fasziniert, weil das für mich genau diese beiden Themen immer verbunden hat. Und seitdem hat mich das nicht mehr losgelassen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich noch den Master Transformationsstudien gemacht habe und danach eigentlich wusste, jetzt ist irgendwie was Neues dran. Ich wusste aber noch gar nicht, was dieses neue andere ist und habe trotzdem einfach mal meine Stelle gekündigt, um mal zu gucken, was dann passiert. Und im Nachhinein dachte ich manchmal, oder nicht im Nachhinein, sondern währenddessen dachte ich manchmal, das ist ganz schön naiv vielleicht auch, was ich hier getan habe, ob das jetzt so gut geht. Aber es ist gut gegangen, denn ich habe in dieser Zeit Dirk kennengelernt. Und damit übergebe ich mal galant an Dirk.
Ja, das war wirklich eine elegante Überleitung. Danke. Ja, Dirk Kähler, ich bin so der, vielleicht so der Highlander unter den Leuten, die bei der Kirche arbeiten, sage ich immer so zum Spaß, weil ich lebe mein Leben bei Kirche rückwärts. Also ich bin nicht mit dem kirchlichen Beruf ins Berufsleben eingestiegen, sondern ich habe eigentlich drei Berufe. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung, so ganz solide. Ich habe dann ein Volontariat bei einer sehr kleinen Tageszeitung gemacht, habe dann mal einen kleinen Verlag gegründet, zusammen mit einem Freund, den es auch heute noch gibt, nur ich bin da gar nicht mehr. Und ich war parallel immer so bei Kirche unterwegs und habe auch schon manchmal so aus Versehen Sachen gegründet, die es zum Teil heute noch gibt. Und immer mit Leuten zusammen. Und mein Anliegen war eigentlich immer, also ich habe immer gedacht, ja, die Botschaft ist geil, aber ich habe mich immer mit Kirche gestritten, immer. Und als ich mal wieder so weit war, dass ich da jetzt eigentlich gedacht habe, jetzt reicht's, jetzt höre ich auf, hat mir eine katholische Freundin zu der Zeit, die hatte die auch schon mal Podcast hier, Siri Fuhrmann, die hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und das hieß Kirche, die über den Jordan geht. Und das habe ich gelesen und da war ich total angefixt. Und dann hat sie mir noch eins in die Hand gedrückt, Kirche hoch 2. Das war das Buch zu dem damaligen Kongress. Sandra Bilz, Maria Herrmann waren da ganz prägende Frauen. Das habe ich dann auch noch gelesen, da war ich angefixt. Und dann haben die beiden genannten, die ja wirklich in der Szene Erneuerung oder Innovation im kirchlichen Bereich richtig Pionierinnen der Pioniere sind, eine Veranstaltung in Helmstedt gemacht, so einen 5-tägigen Kurs. Und da war ich so dermaßen angefixt, dass ich wusste so, okay, ja, jetzt geht mein Leben anders weiter. So, dann habe ich noch mal 8 Semester damit verbracht, Gemeindepädagoge zu werden, nachdem ich meinen alten Beruf an den Nagel gehängt habe, der mir auch nicht mehr so richtig was gebracht hat. Ja, so. Vielleicht erstmal.
Ja, danke.
Wie gründet man denn aus Versehen etwas?
Ja, indem man sich mit seiner Gemeinde streitet. Also in der Kirchengemeinde, in der ich damals, also Landeskirche, Hannoversche Landeskirche, in der ich damals Mitglied war, hatten wir eine Diakonin frisch angestellt. Ich war auch noch im Kirchenvorstand. Das war auch eine der schlechtesten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Und da ging es darum, Diakon, Diakonin die Stelle zu besetzen. Und wir hatten verschiedene Bewerbungen und ja, ich kann hier auch Perlen des Glaubens mal was vorführen und so. Und eine war dazwischen, die ragte für mich total heraus, weil die einen ganz starken Blick auf die Menschen schon in ihrer Bewerbung kommuniziert hat. Und ich habe mich sehr ins Zeug geworfen. Und ich glaube, das war die einzige Entscheidung, die ich positiv beeinflussen konnte in dieser ganzen Zeit im Kirchenvorstand. Und wir haben sie genommen. Und ich habe zu der Zeit nicht so furchtbar viel mit Kirche gemacht. Also ich war da, habe mich so dazugesellt und war eben in diesem Kirchenvorstand und war mit dem Kirchenmusiker, der hat auch schöne Sachen gemacht, irgendwie viel unterwegs, aber sonst eher noch zurückhaltend. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, die braucht hier Unterstützung, die wird hängen gelassen. So, und dann bin ich erstmal selber so reingepurzelt in ihr Arbeitsfeld, also Arbeit mit Jugendlichen. Das war bei mir so lange her, dass ich es völlig absurd fand, dass ich es mache. War dann aber ganz gut. Und dann haben wir eine Beobachtung gemacht, nämlich dass an dem Ort, an dem ich damals gewohnt habe, es eine sehr große Arbeitsbelastung gab durch alle sozialen Schichten durch. Eigentlich auch fast das ganze Jahr, weil dieser Ort sehr stark touristisch geprägt ist. Und wir viele Kinder beobachtet haben, die in den Ferien einfach so rumdrüselten. Und dann haben wir eine Ferienbetreuung für Grundschüler in den Schulferien organisiert, Sommer und Herbst. Und das ist so mega angekommen, dass plötzlich Eltern dann gesagt haben, ja, das ist ja voll cool und danke, dass ihr das macht. Und by the way, jetzt verstehe ich, wofür Kirche da ist. Hm. So. Wer es nicht verstanden hatte, war der Kirchenvorstand, der hat das Projekt dann recht bald eingestampft, weil die Diakonin dann eingespart wurde. Und den Rest der Geschichte erzähle ich bei Bier und Wein. Und da ist es mir dann aber noch gelungen, so die ganze Kiste dieser Ferienbetreuung in bürgerschaftliches Engagement rüber zu retten. Und zwar mit meinem erklärten Erzfeind beiderseits, dem damaligen CDU-Stadtverbandsvorsitzenden. Das war ganz geil. Also wir verstehen uns super seitdem.
Das sind diese geheimnisvollen Wege Gottes.
Ja, echt.
Jetzt war das, was ihr jetzt gerade macht, ja nicht so zufällig und trotzdem, wenn ich es richtig verstehe, auch irgendwie ergebnisoffen. Vielleicht nehmt ihr uns mal mit rein. Ich habe gerade noch mal geguckt, der erste Eintrag in eurem Blog ist etwas über 2 Jahre alt und ihr seid gestartet mit dem Hören und so, wie man das, wenn man sich mit FreshX beschäftigt, irgendwie macht, und es ist manches gewachsen. Und vielleicht könnt ihr so ein bisschen eure Reise skizzieren. So ist ja der Blog auch gedacht, so ein bisschen als Reisetagebuch. Und uns in so ein paar Spotlights mit reinnehmen. Was ist eigentlich euer Auftrag? Wie seid ihr gestartet? Wo seid ihr jetzt gelandet?
Das, was uns tatsächlich sehr gereizt hat, diese Stelle hier zu machen, war die Ausschreibung, die wir gesehen haben, in der nämlich drin stand, wir suchen FreshX-GründerInnen. Also einen oder zwei, also man konnte sich auch als Team bewerben. Das fanden wir unglaublich interessant, weil wir haben die Stelle vorher schon gelesen und beide schon mal unabhängig voneinander abgelehnt, weil wir irgendwie dachten, alleine das können wir uns nicht so richtig vorstellen. Und als wir uns dann kennengelernt haben, kam plötzlich diese Idee auf, ach, wir könnten das eigentlich als Team zusammen machen, weil das ist doch genau unser Thema. Und das Besondere, was eben in dieser Beschreibung auch drin stand, ist, dass man komplett mit einem leeren Blatt Papier anfangen darf. Und das gibt's ja doch eher selten, dass man so eine völlige Freiheit hat. Die hatte jetzt tatsächlich nur 2 Einschränkungen, nämlich, dass es zum Wohl junger Menschen etwas gegründet werden soll, ein FreshX-Projekt, und im Hamburger Süden. Das waren so ein bisschen die Vorgaben. Ansonsten hatten wir völlige Freiheit. Und das haben wir nochmal ein bisschen rausgefunden, ob das tatsächlich so ist, weil manche sagen ja auch, ihr habt alle Freiheit und in Wahrheit gibt es doch Erwartungen. Aber das haben wir sehr deutlich gehört. Nein, wir möchten damit was lernen. Wir möchten lernen, wie es auch anders sein kann. Und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was dann dabei rauskommt. Und das fand ich schon, oder wir beide, sehr positiv überraschend, und das hat uns sehr gereizt, und das war irgendwie unsere Reisevorlage, und haben dann gedacht, na, dann machen wir das jetzt wirklich mal nach Bilderbuch, so wie es in allen FreshX-Reiseführern drinsteht. Wir fangen mal an, uns auf den Weg zu machen und uns in das Hören hineinzugeben. Und wir haben sogar schon angefangen, als wir uns beworben haben, noch bevor wir eine Zusage hatten, einfach um auch zu spüren, wie gehen wir denn gemeinsam vor, wie können wir zusammenarbeiten. Das haben wir immer vermutet, dass das gut klappt, aber haben es jetzt ja auch gar nicht so ganz bewusst gewusst. Und haben deswegen gedacht, wir gehen jetzt einfach mal auf Reisen und sind in den Hamburger Süden gereist. Das ist ja hier dann doch nochmal ein sehr großes Gebiet. Ich glaube, 220.000 Menschen wohnen unterhalb der Elbe. Das ist ja quasi schon Norditalien, sagen viele. Und haben uns zu Fuß auf den Weg gemacht. Haben verschiedene Stadtteile da durchwandert und haben versucht, eben immer mit einem Auge hinzuschauen, aber vor allem auch mit einem Ohr hinzuhören, haben uns viel unterhalten und haben das so ein bisschen versucht, im Sinne der Straßenexerzitien zu machen, also immer auch zu deuten, was uns vielleicht geistlich und von Gott entgegenkommt. Und was da so die ersten Entdeckungen waren, ist, dass wir gemerkt haben, dass wir viel an eine heilige Familie gedacht haben. Also wenn wir irgendwie an unser Projekt denken, ein sozialdiakonisches Projekt, dann denken wir eigentlich daran, dass Menschen wieder zusammenkommen in eine Art der Familie. Das ist, weil es sowieso ja auch mit Familien zu tun hat. Wir haben davon gesprochen, wie schön es wäre, Begegnungsorte zu haben in Vierteln, die irgendwie überschaubar sind, wo es noch diese Nachbarschaft gibt, wo man sich untereinander kennt und da Menschen zusammenzubringen. Das hat uns schon von Anfang an da begleitet und immer in den Momenten, wo wir so eine Erkenntnis hatten, waren das für uns Schlüsselmomente, was sich daran gezeigt hat, dass wir immer mal wieder über eine offene Tür gestoßen sind oder über eine geschlossene oder vor allem über ganz viele Zettel, wo drauf stand, Schlüssel gefunden. Die haben wir im ganzen Hamburger Süden entdeckt. Immer zufällig dann, wenn wir irgendwie eine Erkenntnis hatten, wie wir das eigentlich inhaltlich füllen wollen. Das waren so die allerersten Schritte, die wir gegangen sind.
Also, ich springe noch mal ganz zurück an den Anfang. Also für uns war das echt eine Aufgabe, zu wissen, ja, der Hamburger Süden, Stini hat es gerade schon gesagt, Norditalien. Also es sind wirklich sehr viele, sehr unterschiedliche Quartiere, die jetzt für Hamburger Verhältnisse auch schon mal einen sehr großen Raum abdecken. Also ich sag mal, Katholiken, die jetzt im Mecklenburger Teil des Erzbistums wohnen, KatholikInnen, die lachen natürlich über solche Entfernungen. Also wenn du katholisch bist in Mecklenburg, dann musst du ein gutes Auto haben oder einen kennen, der eins hat. Aber trotzdem ist das ein sehr großer Raum mit sehr vielen Menschen. Und wir hatten so ein bisschen so eine einen besonderen Moment, als wir hier angefangen haben. Da hat unser Abteilungsleiter, der jetzige Leiter der pastoralen Dienststelle, hat uns begrüßt und da standen noch so andere drumrum und dann hat er so fast ein bisschen unbeholfen gesagt, so, ja, wir wissen ja gar nicht, was wir von euch wollen. Macht irgendwie. Na, also das war so der Auftakt und dann haben wir da im Hamburger Süden, Stini hat es ja gerade schon gesagt, uns so ein bisschen schon vorher orientiert, damit wir so nicht ganz blind sind und sind dann nochmal wieder losgelaufen und haben es wirklich auf diese spielerische Weise gemacht. Und das war so frappierend, dass diese Zettel immer auftauchten. Die Tür ist offen, ja. Und wir waren wirklich im Gespräch gerade so im Moment so, Idee und so. Und dann steht da so ein Zettel, guck mal hier, die Tür ist offen. Okay, dann halt mir mal den Gedanken fest. Und das klingt so wild und irgendwie war es das auch, weil, also das kann man ja niemandem erklären, der jetzt in Strukturen denkt. Der guckt dich an und denkt, du bist bekloppt. Ja. Schöne ist, dass wir hier damit irgendwie immer auch ernst genommen werden. Also weil vielleicht auch ein Ergebnis bei rausgekommen ist, kann man es natürlich auch besser erzählen. Ne, wenn man jetzt irgendwie total gefloppt wäre, ja, kannst die Geschichte erzählen, dann weißt du, warum die anderen lachen. Aber es hat uns an einen Ort geführt. Und um nochmal ein Beispiel für dieses Spielerische zu geben, also wir waren dann so im Gespräch so weit, dass wir gesagt haben, ja, also ich habe lange in einem recht kleinstädtischen Kontext gewohnt. Stini kommt regelrecht ja vom Dorf, hat eine Dorfkindheit und wir haben uns dann überlegt, ja, eine gute Größe, wenn wir irgendwo sind, um erkennbar zu sein und um Menschen zu erkennen und nicht in der Anonymität zu versinken, wäre jetzt so als Keimzelle mal so ein sowas wie so ein Dorf, so ein kleines Quartier mit vielleicht so 5000 Einwohnern. Und wir haben ein Quartier gefunden, wo Kirche sich zurückgezogen hat, die evangelische Kirche ist raus. Selbst eine Moschee gibt's da gerade nicht. Das hat jetzt wieder andere Gründe, irgendwie Brandschutz. Die waren in so einem Keller von so einem Hochhaus. Und da haben wir irgendwie gedacht, ja, hier, das könnte der Ort sein hier. Und dann laufen wir da durch und dann ist da ein Straßenschild. Und Stini sagt zu mir, oh, guck mal. Und dann steht da drauf, kein Dorfstraße. Ja? Also es war jetzt nicht der Beweis, dass wir richtig sind, aber wir haben immer diese Schmunzelmomente so mitgenommen und haben es irgendwie so spielerisch leiten lassen. Am Ende sind wir da gelandet.
Wenn ihr an die Zeit so denkt, gibt's was, was euch schwer gefallen ist? Oder was euch herausgefordert hat?
Ich glaube schon ein bisschen so eine Ungeduld. Also man wusste irgendwie, wir machen uns jetzt auf den Weg und das ist gut. Und jetzt sind wir aber beide auch Menschen, die sehr tatkräftig sind und auch was machen wollen und auch gerne Ergebnisse sehen wollen. Und das manchmal auszuhalten, uns gegenseitig auch zu ermutigen, das darf jetzt sein, dass gerade auch nichts passiert. Und in Wahrheit ist gar nicht nichts passiert, sondern da ist was gewachsen in uns und außerhalb von uns, in dem Ort selber, das wir nicht machen können und das wir erst vielleicht im Nachhinein gesehen haben. Aber diese Momente mal auszuhalten, und das sind manchmal so ganz einfache, banale Sachen wie, wir kommen heute gar nicht auf unsere Arbeitszeit. Machen wir jetzt trotzdem Feierabend oder machen wir Beschäftigungsmaßnahme? Und dann zu sagen, nee, dann machen wir jetzt Feierabend, weil da muss sich jetzt was entwickeln. Und also das ist mir tatsächlich schwer gefallen, das mit gutem Gewissen zu machen und mit dem Vertrauen, dass es genauso richtig ist.
Also falls die Personalabteilung das jetzt hört, wir haben keine Minusstunden.
Ja, da kann ich so relaten, auch aus meinen Erfahrungen hier in Köln. Ich finde, das ist eines der schlimmsten Gefühle. Und die, so diese Frage, und die kann man ja in dem Moment selber noch nicht positiv beantworten, mit wird es was gebracht haben, sondern man muss diesen Weg nach vorne gehen in, mit der sehr deutlichen Option, dass man vielleicht auch irgendwann sich umguckt und sagt, nee, es hat nichts gebracht oder zumindest gar nichts Sichtbares. Ja. Von daher, ja, danke, dass ihr das erzählt. Das hilft mir, dass wir diese Erfahrung teilen.
Also was da auf jeden Fall auch total hilfreich war, also wir sind schon die ganze Zeit hier immer auch eingebunden in ein Netzwerk von Leuten. Das Netzwerk hat sich zwar verändert im Laufe der Zeit, die wir jetzt hier sind, aber wir sind immer sehr in unserer Haltung unterstützt worden. Da ist jetzt nie jemand gewesen, der gesagt hat, so jetzt muss ich aber auch mal Ergebnisse sehen oder so, sondern im Gegenteil eigentlich immer so, nee, das läuft doch bei euch. Also lasst das mal laufen, macht euch mal nicht verrückt. Auch, also wir haben so ein bisschen so eine, wir haben so eine gespaltene Persönlichkeit, weil wir gehören einerseits zur pastoralen Dienststelle, aber ein Teil unserer Stellen wird durch Stellenanteile einer Pfarrei finanziert. Also diese
das heißt,
Pfarrei.
Da gibt's eine örtliche Zuweisung sozusagen.
Genau.
Ja.
Und diese Pfarrei umfasst nämlich genau den ganzen Hamburger Süden. Und da gibt's ein Pastoralteam und wir sind auch Teil dieses Pastoralteams. Und auch da ist es so, dass uns die KollegInnen da und auch der Pfarrer, also der zuständige Priester, ganz stark immer das Gefühl gegeben haben, nee, macht ihr mal. Also bis hin zu, ehrlich gesagt, ich verstehe nicht so richtig, was ihr da macht, aber irgendwie ist es geil. Macht das mal. Das ist gut. Ja. So, ne? Also die hören sich das an und sind fasziniert und sagen, ja, toll, mach weiter. Ne? Und das hilft natürlich dann, solche Momente auszuhalten.
Ja. Und wenn wir jetzt so fast forward drücken, etwas über 2 Jahre später, was ist gewachsen?
Das ist eigentlich ziemlich verrückt, weil wir nie gedacht hätten, dass doch so viel so schnell wachsen kann. Also das ist auch wirklich rückblickend nochmal interessant, dass wir dachten monatelang, boah, hier passiert ja gar nichts. Und jetzt in der Rückschau, gute 2 Jahre später, haben wir in diesem Viertel ein Ladenlokal eröffnet, also so eine kleine Ecke, wo ein Treffpunkt jetzt ist für die Nachbarschaft. Wir haben unsere erste ehrenamtliche Engagierte aus dem Quartier, eine Mutter von 2 Kindern, mit der wir auch eine ganz enge Beziehung haben, wo wir plötzlich ganz viel Leben teilen, Feste feiern. Gestern hat sie ihren Deutschkurs bestanden und das haben wir wirklich auch ein bisschen gefeiert. Und das sind diese gewachsenen Beziehungen. Wir haben gerade eine Kindergruppe, einen Kidsclub, der sprengt schon wieder unsere neue Räume, weil so viele Kinder kommen, weil die das so aufsaugen, was wir ihnen da anbieten. Das ist irgendwie diese Ebene im Quartier selber und das ist schon total erstaunlich, was sich da alles bewegt ohne dass wir es alles gemacht haben. Also wir haben manchmal schon gesagt, wir verstehen uns eigentlich eher als so eine katalysatorische Kraft. Also so, wir haben nochmal eine Energie mit reingegeben in das, was aber sowieso schon da war. Und das, ja, vergrößert sich gerade irgendwie fast von alleine. Das ist so das eine. Und zum anderen haben wir festgestellt, dass wir rechts und links natürlich im Erzbistum Hamburg jetzt auch Menschen kennengelernt haben. Sowohl welche, die jetzt eher hier im Erzbistum auch angestellt sind, Kolleginnen und Kollegen, aber auch die irgendwo anders arbeiten in Vereinen. Und dass das viele interessant finden, wie wir arbeiten und was unsere Haltung ist, weil sie das eigentlich selber auch so leben möchten und zum Teil auch leben, aber damit noch so ein bisschen alleine sind. Und irgendwie hat sich da jetzt auch fast schon so ein kleines Netzwerk ergeben von Menschen, die da ähnlich ticken. Und das hat, glaube ich, bei ganz vielen auch nochmal eine neue Motivation und Begeisterung ausgelöst und auch eine Sicherheit, dass so, wie sie das machen, dass das vielleicht auch gut ist und richtig ist. Und da spüren wir gerade auch, dass viele auf uns zukommen, dass da ein hohes Interesse tatsächlich dran ist, zu lernen von dem, wie wir arbeiten und was da passiert. Und das ist irgendwie auch erstaunlich. Das habe ich auch gar nicht so erwartet, dass es so viel Resonanz gibt, so viele Einladungen, wo wir das mal erzählen sollen. Das, ja, sind so die beiden Ebenen, wo viel gewachsen ist.
Da hake ich auch direkt nochmal ein. Also wir haben, und spul auch nochmal ganz bisschen zurück, also bevor wir unseren eigenen Standort eröffnen konnten, letztes Jahr im Sommer, mussten wir ja irgendwie einen Umgang finden mit der Situation. Also da ist jetzt ein Quartier und wir. So, und es gibt zwei, also das Quartier gehört einem großen deutschen Wohnungskonzern, komplett nahezu. Ja, ich nenne ihn immer den Vermieter der Herzen, Vonovia. Und die haben da zwei Objektmanager, also eine Objektmanagerin und einen Objektmanager, die da viel unterwegs sind auf den Straßen und auch immer so gucken, was so los ist. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist total witzig. Und dass die eigentlich genau wie wir immer auf der Straße unterwegs sind gerade und gucken, was passiert. Und von denen habe ich gelernt, na, die machen sich über sich selber auch immer ein bisschen lustig und die haben gesagt, ja, wir nennen das Hand in Hand durch den Bestand. Und das haben Stini und ich am Anfang eben auch gemacht. Das war so Hand in Hand durch den Bestand. Und wir haben uns erstmal mit allen möglichen Leuten da vernetzt. Also das Quartier ist räumlich nicht groß, aber da wohnen gut 5000 Menschen. Eigentlich sind es zwei Quartiere, die zu einem zusammengefasst sind. Riesenfördergebiet. Und es gibt nicht allzu viel, was da passiert. Es gibt irgendwie eine engagierte Kita, die ist ein bisschen besonders. Es gibt ein sogenanntes Stadtteilbüro, das wird von der städtischen Stiftung und dem Bezirksamt betrieben. Und dann war es das eigentlich. Und dann gibt's aber so rundherum eine sehr engagierte Schule. Da sind wiederum Initiativen angesiedelt. Und wir sind sehr schnell mit den Menschen da in Kontakt gekommen. Und es war so, dass wir auch gemerkt haben, dass wir sehr willkommen sind. Das ist so die erste Erzählung, die wir immer schon mal hier im Erzbistum dann auch mal so droppen konnten und sagen konnten, ja, also wir kommen als Kirche. Für uns immer so am Anfang war es echt immer so ein bisschen unbeholfen. Ja, also wir kommen von der katholischen Kirche. Das ist für nicht gelernte Katholiken dann in so einem Außenverhältnis ja auch nochmal interessant, das zu kommunizieren. Und kriegten immer zurück, oh, das ist ja cool, dass ihr da seid. Ja, das kennt man ja nicht, wenn man so normal aus Kirchen kommt, dass Leute zu einem sagen so, ja, das ist ja cool, dass ihr da seid. Das war irgendwie eine super Erfahrung, die man auch schon mal weitertragen kann. Hm. Und wir sind dann in einen interessanten Modus gekommen. Wir haben dann für dieses Stadtteilbüro einen Schlüssel bekommen. Recht, ich glaube, nach dem dritten Kaffee, den wir zusammen getrunken haben. Und haben mit den, also es ist die Lawetz-Stiftung, die beiden, die da arbeiten, nennen wir intern immer die Lawetz-Ladies. Die haben uns einen Schlüssel gegeben und haben gesagt, ja, ihr könnt ja hier drin was machen. Wobei da auch schon was stattfand, das wird vielleicht gleich nochmal fallen, von Ehrenamtlichen, die es da schon gab vor Ort, mit denen wir jetzt auch sehr enge sind. Ja, und dieser Zustand des Unbehausten, der war für uns eine Zeit lang sehr prägend. Ja, also diese biblische Analogie, also Aussendung der Jünger, nichts mitnehmen. Oder Jesus, der sagt, er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das mal so auf den Arbeitskontext zu übertragen, das war ein richtig interessantes Experiment. Und das hat super viele Leute angezogen. Also wir haben, ich weiß nicht, wie viele Führungen schon durchs Quartier gemacht. Also es gibt ein reges Interesse.
Ich hake noch mal kurz ein, weil ich echt merke, es ist so witzig. Ich bin in Köln ja mit einer, also völlig anderen Menschen, anderes Setting und so weiter unterwegs. Aber die Parallelen sind einfach wirklich so krass. Und im Konkreten wird es dann sehr unterschiedlich so. Aber es, ja, merke es gerade balsam für meine Seele, euch zuzuhören.
Wir haben auch festgestellt, das war eines unserer ersten Learnings, dass die Theorie richtig ist, die stimmt. Können wir bestätigen.
Schon mal sehr hilfreich auch.
Wenn man sich daran hält, also Klammer auf, immer mitgedacht, dass Dinge auch scheitern können. Also da möchte ich auch.
Das gehört auch zur Theorie.
Ja, das gehört auch zur Theorie und das haben wir jetzt zum Glück irgendwie auch nicht erlebt, weil natürlich die andere Geschichte mehr auslöst gerade, die Erfolgsgeschichten. Aber das darf man immer mitdenken und das ist auch in Ordnung und auch wichtig. Lieber was ausprobieren und es scheitert, als gar nichts ausprobieren. Das nochmal am Rande hinterher.
Ja, aber ich merke gerade also eben auch dieses, ne, ohne eigenen Ort zu sein, wo man kein Hausrecht hat und irgendwie viel vorzuweisen hat. Also ich weiß, dass bei mir das auch zum Beispiel sehr eng verknüpft ist mit diesem Gefühl, dass hier ist ja gar kein Ergebnis, weil halt so wenig sichtbar ist und so viel in den einzelnen Beziehungen nicht. Und das höre ich bei euch auch. Auch in der Zeit ist irgendwie so viel passiert, aber es lässt sich halt super schwer irgendwie zeigen, sondern so eine Wachstumsphase, glaube ich, ist irgendwie erstmal sehr unsichtbar. Und ich finde das so krass, dass das Erzbistum bei euch da so unterstützend war. Ich weiß nicht, vielleicht, also bevor wir nochmal in dieses Konkrete reinnehmen, so wie ihr das beschreibt, auch die Leute, die euch begegnet sind, ich habe den Eindruck, sowohl innerkirchlich als auch jetzt im Stadtteil, dass die Türen auf waren, so wie ihr das eben auch irgendwie so beschrieben habt. Vielleicht nochmal so von kirchlicher Seite, das ist ja schon auch krass, dass so ein Erzbistum zwei Protestanten oder ProtestantInnen anstellt und dann mit so einer Offenheit sagt, ja macht mal und wir unterstützen und so. Wisst ihr, was ist dem vorausgegangen? Wie sind die da gelandet? Oder war das Erzbistum Hamburg schon immer so drauf und es ist jetzt nicht besonders nennenswert? Wenn ihr das überblicken könnt.
Wir haben das natürlich auch nachgefragt, weil wir ja erst an dem Zeitpunkt eingestiegen sind, wo es diese Ausschreibung gab. Und da ist natürlich ein Weg vorher schon passiert. Und ich glaube, was ich verstanden habe, ist, dass es am Ende einzelne Menschen waren, die da was auf dem Herzen hatten und die sich irgendwie zusammengetan haben im Erzbistum Hamburg und da einen Weg gegangen sind, der beinhaltete, sie haben sich beraten lassen, wie kann das denn gehen? Dann kam überhaupt erstmal die Idee auf, ja, FreshX ist ja vielleicht genau das, was es trifft, was wir uns eigentlich wünschen, bis hin zu, dass dann Stellenausschreibungen geschrieben werden, die man auch schon an manchen Stellen durchkämpfen muss. Das ist natürlich auch so, dass nicht das komplette Erzbistum 100% alle, die dazugehören, das gut finden. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch die wichtige Erkenntnis, dass es immer irgendwie den richtigen Zeitpunkt braucht und die richtige Nische. Also irgendwie war der Moment da, dass es gepasst hat, dass man das, dass es da eine Offenheit an den richtigen Stellen gab dafür, die richtigen am Ende auch Vorgesetzten, die da drin was gesehen haben. Das ändert sich ja tatsächlich auch ständig. Das ist ja auch die Realität, zumindest hier des Erzbistums Hamburgs. Ich glaube auch anderswo, dass viel immer in Veränderung ist. Viele Menschen wechseln, viele Umstrukturierungen die ganze Zeit. Das ist so das Stetige. Und da gab es irgendwie diesen Möglichkeitsraum und der wurde genutzt. Und da drin bewegen wir uns. Und da gibt es auch andere Stimmen, die werden von uns ferngehalten. Und ich glaube, auch das ist normal, dass nicht alle da eine Begeisterung für haben. Das Schöne ist, dass es eben ein groß genug Lücke gab und genug Menschen, die das eben unterstützen und das auch ermöglicht haben. Und wir haben angefangen, tatsächlich als Teil des Referats Kinder und Jugend im Fachbereich Spiritualität, also tatsächlich, glaube ich, eine Nische. Und da wurde, weil so viel umstrukturiert wurde, sind wir inzwischen auch nochmal ganz anders angesiedelt. Aber diese Möglichkeitsräume, ich glaube, die muss man sich schon auch bewusst suchen und nehmen.
Es ist ja auch ein kleines Bistum, nicht flächenmäßig. Da ist es vielleicht sogar das Größte, ich weiß es gar nicht genau. Aber Personen an Personen, also es ist ja Diaspora. Und was wir wahrnehmen, also ich will nochmal deine Frage stark machen oder die Antwort darauf stark machen. Also ja, es ist so, dass das Erzbistum Hamburg hier was geschaffen hat mit unseren Stellenanteilen, die wir hier haben. Also wir haben ja beide nicht 100%, aber genug, um davon zu leben. Und die sind da ein Wagnis eingegangen. Und das ist auf jeden Fall so, dass wir sagen können, es gibt auch von der Bistumsleitung her ein virulentes Interesse daran, zu lernen, wie es gehen kann. Und wir erleben da wirklich stark auch eine Nachfrage. Also erzählt mal, wie ist es bei euch? Was erlebt ihr da? Wie seht ihr das theologisch? Passt das zu uns? Ah, das ist ja interessant. Das heißt bei uns so und so. Und dann merkst du, dass du als evangelisch gelernter Evangelischer vielleicht eine Theologie kennst, die andere Menschen im katholischen Kontext vielleicht anders nennen, die aber sehr, sehr, sehr ähnlich ist, was so diesen Bereich der Entwicklung, des Gehen ins Unbekannte, des Umgangs mit Menschen, die vielleicht jetzt nicht erstmal den formal richtigen Glauben haben. Und das ist, glaube ich, auch wirklich die Stärke der Katholiken, wenn ich da so als Landeskirchler drauf gucke, mit dem landeskirchlichen Teil meiner Identität drauf gucke, würde ich sagen, da ist ja viel mehr Breite drin. Also es gibt Dinge im katholischen Kontext, da gucke ich drauf und denke, wow. Ja, also im Moment sehr gehypt, Carlo Acutis, der Cyberapostel, guckt, ihr habt alle Google, guckt.
Sag mal kurz, wie schreibe ich das, was ich da google? Carlo mit C?
Carlo mit C und Acutis auch mit C. Ja.
Ja.
Ich gucke da drauf und denke, wow. Ja. Wir haben Freunde in Österreich, unsere Freundin Maria, da würde ich habe mit ihr noch nicht drüber gesprochen, ich könnte mir vorstellen, dass sie das richtig super findet. Und ich treffe auch hier Menschen, die das richtig super finden. So, das hat Platz unter dem Dach der katholischen Kirche. Und ich will mich da gar nicht drüber heben. Ich finde das gut, dass diese Breite da ist, dass für Menschen, die so ein Angebot für ihren eigenen Glauben, ihre eigene Spiritualität, denen das hilft. Ja, für die ist es da. So, und dann gibt es aber auch Leute innerhalb der katholischen Kirche, die wie ich da drauf gucken und sagen, wow, das ist jetzt aber schon auch speziell. So, und die sind aber auch katholisch und die dürfen da auch sein und die finden da auch ihren Platz. Und sogar wir finden da unseren Platz, also diese Breite. Und das habe ich tatsächlich in der Landeskirche oft anders erlebt. Da sind diese Ausgrenzungstendenzen noch stärker oder überhaupt stärker. Wieso noch stärker, ne?
Ja. Ja, das war schon, glaube ich, wirklich immer Stärke auch in gewissermaßen der katholischen Kirche, dass sie es irgendwie geschafft habt, so unterschiedliche Strömungen dann irgendwie unter einem Dach zu verheiraten. Ich meine, allein die ganzen Klöster und Traditionen, die es so gab, die waren ja teilweise diametral unterschiedlich von der Weltauffassung her, sag ich mal. Aber es war okay so, ne? Besser als sich Feinde zu schaffen, war, glaube ich, der Gedanke wahrscheinlich, ne? Also bei allem, was auch an Verfolgung von Andersdenkenden da war, war da auch innerhalb der Kirche oft eine große Weite. Das haben die Evangelischen, glaube ich, dadurch, dass sie aus einer Abgrenzung geboren wurden, vielleicht nicht so.
Na, und das ist ja auch ein unterbelichteter Bereich. Also Verfolgung Andersgläubiger, das ist auch ein evangelisches Thema. Es wird nur nicht so stark gemacht.
Ja.
In der Rückschau. Ja. Also das Reformationsjubiläum war für mich ein total interessanter Termin, weil wenn man da mal tiefer in die Reformationsgeschichte reinguckt, wer da alles sterben musste, weil er zum Beispiel Baptist war,
ja.
Wie gesagt, unterbelichtetes Thema.
Ja.
Da würde ich jetzt also evangelischerseits gar nicht so laut aufmucken.
Nee. Mir halt noch ein Wort nach, was vorhin in so einem, ich glaube, es war fast mehr so ein Nebensatz, da hast du, Stini, glaube ich, von der katalysatorischen Kraft gesprochen. Und ich merkte, dass in mir so ein Nebenpfad aufging von, ha, das ist vielleicht ein gutes anderes Wort für dieses, wir nehmen wahr, was Gott schon längst tut und gehen da mit rein. Und dadurch, dass wir mit da sind, genau, verändert sich das vielleicht. Auch ich weiß nicht, ob das das ist, was du meintest, aber ich merkte, dass dieser Begriff mit mir ganz viel gemacht hat, weil so deutlich wird, wir sind nicht die InitiatorInnen im eigentlichen Sinne, sondern da gibt's schon ganz viel und es ist trotzdem gut, dass wir jetzt auch irgendwie so da sind. Und das würde mich nochmal interessieren. Vielleicht habt ihr so ein, zwei konkrete Beispiele, wo ihr sagt, da haben wir uns so als KatalysatorInnen oder vielleicht gar nicht uns persönlich, aber die Perspektive, die wir mit eintragen, irgendwie erlebt.
Also sehr deutlich festgestellt haben wir das bei unserem Kids Club. Denn ich sage jetzt, es ist unser Kids Club, aber es war es eigentlich nicht unser Kids Club. Denn den gab es da schon, bevor wir kamen. Da haben sich Ehrenamtliche zusammengetan, Christinnen und Christen tatsächlich, die nach einem Gebetsspaziergang den Impuls hatten, wir möchten hier was für Kinder machen. Und haben dann diesen Kids Club gegründet. Der hat da im Gemeindehaus stattgefunden, im evangelischen Gemeindehaus. Da war viel Platz, es waren viele Leute, es kamen viele Kinder. Und dann gab es da so einen kleinen Bruch, weil dieses evangelische Gemeindehaus geschlossen hat. Das wird jetzt abgerissen und man durfte das nicht mehr nutzen. Und dann ist irgendwie da auch, da weiß ich gar nichts Näheres, aber ein paar aus dem Team sind abgesprungen. Und es zwei Frauen gab es, die haben das ganz treu weitergeführt. Die haben sich dann einen neuen Ort gesucht, nämlich das Stadtteilbüro. Und das ist ein ganz, ganz Mini-Raum. Also das sind zwei Schreibtische der beiden Lovitz-Ladies drin und dann noch ein Besprechungstisch, wo man, ich sag mal, mit 10 Leuten sich zusammensitzen kann und was besprechen kann. Das ist der Raum, mehr ist da nicht. Und sie haben gesagt, egal, wir machen das hier trotzdem weiter mit 2, 3, 4 Kindern, die dann da kamen. Und genau in diesem Zeitpunkt haben wir sie kennengelernt, haben wir eine der beiden Frauen getroffen, die uns überhaupt auch erst dieses Quartier gezeigt hat. Und sie haben gesagt, ja, ihr könnt ja mal dazukommen. Und dann sind wir einfach mal dazugekommen, haben das da miterlebt und irgendwann kam die Frage auf, weil wir dann doch sehr regelmäßig da waren, weil das irgendwie eine schöne Begegnung waren, sowohl mit den Ehrenamtlichen als auch mit den Kindern, haben sie irgendwann gefragt, ja, wollt ihr denn jetzt mitarbeiten? Und dann haben wir gesagt, ja, eigentlich ja, dann gehören wir jetzt dazu. Seitdem sind wir auch Kids Club. Und das war sowas, das war schon da und das ist nicht durch uns entstanden, aber es hat in diesem Zeitpunkt gebraucht, dass da jemand dazukommt, weil die tatsächlich, ja, die haben, wie gesagt, sehr treu das weitergeführt, aber schon auch so ein bisschen mit Fragezeichen, wie das gehen kann, auch in diesem kleinen Raum. Und parallel dazu gab es auch schon immer eine Bollerwagenarbeit, dass sie mit dem Bollerwagen auf den Spielplatz gegangen sind im Sommer, weil die nicht so viel hergeben und da sich natürlich eigentlich die Kinder treffen. Und da haben wir einfach mitgemacht und festgestellt, durch das, was wir mit reingeben konnten, von dem auch, wie wir sind, allein, dass wir zwei Menschen mehr sind, hat sich in diesem Kids Club ganz viel getan. Es sind mehr Kinder gekommen über die Zeit. Wir konnten irgendwie uns besser Zeit nehmen, mit einzelnen Kindern zu tun zu haben. Und da ist jetzt eben das daraus entstanden, dass wir eigene Räume haben und da jetzt viel mehr Möglichkeiten, auch ein kinderfreundlicher Ort, nicht so ein Besprechungsort, wo die sein können. Und da haben wir natürlich was an Ressource mitgebracht, die Stetigkeit durch unsere Hauptamtlichkeit und die finanziellen Ressourcen natürlich auch, da was anmieten zu können. Aber wir haben das nicht gegründet. Wir haben nur mitgemacht und dadurch aber eben was ermöglicht, dass das weitergehen kann und jetzt auch irgendwie wachsen kann.
Cool, danke fürs Erzählen.
Voll spannend, ja. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, als ihr das so erzählt, dass, ne, das läuft was, es entwickelt sich was und so. Und dann ist so bei mir die Frage hochgeploppt, ja, schlagt mich bitte nicht, aber es kam so in mein Hirn. Unter welchem Label läuft das denn nach außen? Oder vielleicht seid ihr auch längst über diese Label-Geschichte raus oder kämpft vielleicht oder also ringt damit? Was? Also so, wie macht ihr das? Wie macht man das, wenn man merkt, da kommen Dinge und kommen Dinge zusammen und steht da katholische Kirche drauf? Steht da Hand in Hand drauf? Steht da gar nichts drauf? Wie geht ihr damit um?
Also erstmal steht da Hand in Hand drauf. Also irgendwie, es hängen Zettel im Fenster. Und da, das ist gelabelt. Ja, das ist das Label von der katholischen Kirche drauf, also vom Erzbistum Hamburg und von der Pfarrei, zu der wir gehören. Und das Label von FreshX Deutschland. Damit man uns auch findet. Aber das wäre gar nicht nötig. Also, weil ja alles über Beziehung geht. Alle Menschen, mit denen wir da zu tun haben, haben wir in irgendwelchen Kontexten kennengelernt. Und die sprechen auch über uns, wenn wir nicht dabei sind, kriegen wir auch manchmal mit. Ja? Also eine Mutter, die große Sorgen hatte, eine Mutter mit einem balkanischen Hintergrund. Ihr erinnert euch, es gab mal einen Krieg auf dem Balkan, einen Bürgerkrieg.
Ja.
Und da waren vielleicht ja auch die Christlichen nicht so zimperlich, wenn es drauf ging, auf die Muslime zu schießen. Und entsprechend gibt's da nochmal ganz andere Vorbehalte, die jetzt aus der jüngsten Geschichte kommen. Und Verletzungen und Traumata. Und die hatte also jetzt große Sorgen, weil die Kinder natürlich so Magnet, die wollen mit den anderen Kindern und so. Ja, kann ich meine Kinder dahin geben? Und da hat die Mutter, von der Stini von erzählt hat, die jetzt bei uns ehrenamtlich ist, ne, Kopftuchträgerin, aus Schwarzafrika stammt, gesagt, ja, wieso nicht? Ich bin ja auch da. Und außerdem, ey, das sind Dirk und Stini. Ja. Ja. Und die Kinder kommen jetzt, ne? Also das ist manchmal, glaube ich, immer noch ein bisschen schwierig. Wir wissen nicht genau, was da in der Familie so passiert, aber es ist nichts Schlechtes erstmal. Aber dieser Vorbehalt, diesen Vorbehalt zu überwinden, das hat eine Weile gedauert. Und das Coole war, dass wir irgendwie gemerkt haben, ah, die reden über uns. Das ist ja witzig so. Das passiert natürlich in noch viel stärkerem Maße, wo wir es nicht mitbekommen. Mhm. Ne? Also wir sind da erkennbar, wir sind als Kirche erkennbar.
Das Interessante ist, dass die Kinder das selber labeln. Also wir haben gedacht, ja, wir machen einen Projektname hier Hand in Hand. Aber die Kinder sagen, das ist Kids Club. Es ist alles Kids Club. Also Kids Club ist eigentlich diese Gruppe am Freitagnachmittag. Aber jetzt ist alles Kids Club. Wenn sie uns sehen, dann kommen sie in den Raum rein und fragen, ist Kids Club heute offen? Und das ist, bringt auch nichts, denen irgendwie das anders zu erklären. Das haben sie selber gelabelt. Und trotzdem mit Inhalt gefüllt. Also das wissen die eben alle, dass wir Christinnen und Christen sind und dass wir auch da ansprechbar sind. Also ganz oft gibt es so Türschwellengespräche mit vor allem zwei Mädchen, die kommen immer nach der Schule einmal rein und manchmal fragen sie irgendwas zum christlichen Glauben und ich krieg das schon gar nicht mehr zusammen. Kriegst du das noch zusammen, diese Geschichte, wo sie gefragt hat, dass wir ja Freunde sind und dass wir uns gegenseitig lieb haben in unseren Religionen? Also das passiert dann manchmal als Türschwellengespräche und tatsächlich, ob es da einen Unterschied gibt zwischen katholischer Kirche, evangelischer Kirche, Freikirche, das kennen die da nicht. Aber wir sind als Christinnen und Christen und auch eben ansprechbar in Glaubensthemen. Und das sind gläubige Menschen in ihren Religionen und da sprechen sie uns an, ob das Kids Club ist oder Hand in Hand oder was auch immer.
Das ist eigentlich die mega spannende Erfahrung, die wir jetzt gerade machen. Also ein ganz, ganz, ganz ultimatives Learning, das für mich mega richtungsweisend ist für alles, was die Zukunft überhaupt von Kirche bedeutet. Wir haben das schon erwähnt, jetzt taucht sie zum dritten Mal auf, weil die wirklich eine wichtige Person für uns ist. Ist diese jetzt Ehrenamtliche bei uns, die verbindlich mitarbeitet. Kennengelernt haben wir sie über ein Seelsorgegespräch, das sie gesucht hat bei uns. Ja, da kommt eine Muslima und braucht ein Seelsorgegespräch. Seelsorge jetzt im weitesten Sinne, ne? Also wir sind ja keine Priester und katholisches Verständnis von Seelsorge nochmal anders, aber so, gelebte Seelsorge. Und wir hören zu. Und wir stärken sie und wir ermutigen sie. Und sie macht einen Schritt. Das ist auch eine starke Person. Natürlich macht sie diesen Schritt, aber sie brauchte irgendwie in dem Moment, brauchte sie mal diesen Rückhalt. Und dann kommt sie wieder und dann unterhalten wir uns. Dann führen wir ein Gespräch, das läuft so sinngemäß so. Ja, also, sagt sie, wir wissen ja nicht, was gut für uns ist. Aber Gott weiß das. Ja, als ich diesen blöden Job verloren habe, da habe ich mich so tief getroffen gefühlt. Diese Blödmänner. Und dann haben sie gedacht, sie können mich verarschen. Aber sie hat sich dann einen Anwalt genommen, hat auch gewonnen, große Abfindung so, ne? Aber haben gedacht, die schwarze Frau, die hat ja keine Ahnung, die können wir mal so rausschmeißen. So, und da hatte sie immer einen sehr langen Arbeitsweg, hat hart gearbeitet. So, jetzt ist sie in der geförderten Bildungsmaßnahme, wird jetzt einen ordentlichen Beruf mit deutscher Anerkennung ergreifen. Ist ja auch sehr wichtig, ne? So, und sie sagt, ja. Und als ich da in diesem Job war, da hatte ich gar keine Zeit, das zu machen. Und es hat mich so getroffen. Und jetzt kann ich was draus machen. Und ich weiß noch nicht, was Gott also von mir will. Aber ich weiß nicht, was gut für mich ist. Gott weiß, was gut für mich ist. Und da habe ich gedacht, ja, Amen, Schwester. Dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen. Ne? Das habe ich auch ihr so bestätigt. Aber ja, genauso fühle ich es auch. Und wir hatten neulich mal, also immer wieder in irgendwelchen Gremien, jetzt ein ganz großes Laiengremium, das hier für das Erzbistum letztendlich entscheidende Beschlüsse fasst. Da waren wir auch nochmal zu Gast, haben uns vorgestellt und da habe ich es auch nochmal ganz deutlich gesagt. Dieser eine Gott, das ist alles, was wir haben. Wir kommen mit komplett leeren Händen. Wir können da draußen ganz groß katholische Kirche dran schreiben. Oder Kirche. Oder hallo, wir sind Christen. Das ist uns ganz wichtig. Das zählt alles nicht. Entscheidend ist, dass wir auf dieser Beziehungsebene in diese Gespräche kommen. Und das sind so Gottesmomente. Da spüren wir ja auch die Energie. Da ist ja plötzlich was im Raum.
Ich merke, ich muss das erstmal ein bisschen nachwirken lassen.
Da seid ihr sprachlos.
Ja, weil es so sich eigentlich so, also selbstverständlich anhört. Sollte selbstverständlich sein, so, ne? Ist ja eigentlich nichts Besonderes. Ist es aber total auf der gleichzeitig, ne? Leider. Und ja, das ist total schön, wenn das so Hand in Hand geht und gleichzeitig ist das ja irgendwie auch eine Bestätigung in sich wiederum, ne, weil sozusagen sie zeigt euch das so stark nochmal, dass eigentlich alles geschenkt ist und ihr erlebt das aber auch gleichzeitig, weil sie ja zum Beispiel auch einfach geschenkt ist. Einfach da ist plötzlich. Ne? Die habt ihr ja nicht angerufen und gesagt, kommt oder sie bestellt so irgendwie, sondern die war einfach da. So, ne? Wie auch immer.
Und das ist ja das Spannende mit diesen Haltung, Haltung, Haltung. Man sagt es immer und immer wieder und FreshX, das kann man ja gar nicht zu Ende predigen. Es ist Haltung, aber es ist so. Also wenn man braucht diese innere Offenheit, dass die Menschen, denen man begegnet, dass man sich mit denen auseinandersetzt und guckt, was da, welche Schätze da drin stecken in diesen Begegnungen, die Orte, welche Schätze in diesen Orten stecken. Und das ist, wenn wir jetzt auch irgendwie nachdenken, wie Kirche sich ändern muss, um überhaupt mal der Gegenwart gerecht zu werden. Ja, am Ende geht es, glaube ich, nur über die Haltung, dass wir da wieder lernen. Und das hängt vielleicht zusammen, dass wir immer unsere To-Do-Listen leerräumen, uns Zeit nehmen, und darauf zu achten, was uns entgegenkommt und wo Gott uns entgegenkommt, in welcher Form auch immer, mit welchen Menschen, mit welchen Orten, mit welchen Themen. Ja, das ist schon auch das Zentrale, was wir nochmal gemerkt haben. Ohne Haltung kann man den Rest eigentlich auch lassen.
Und da würde ich sagen, das ist auch insgesamt das Wertvolle, was wir erleben, was hier für den Rest des Ladens wertvoll ist. Also es ist jetzt ja erstmal für das Erzbistum Hamburg nicht entscheidend, ob Stini und Dirk in Hamburg-Wilhelmsburg in einem abgehängten Viertel in einem Ladenlokal sitzen und Kindern Geschichten erzählen. Ja? Sondern für das Erzbistum ist ja eigentlich interessant, dass aus diesen Geschichten etwas herausspricht, was insgesamt dem Laden hier hilft, sich nochmal in dieser schwierigen Zeit und dieser schwierigen Phase ja auch des Erzbistums zu orientieren. Mit der Frage, ja, wie machen wir es denn jetzt eigentlich? Also da können wir natürlich keine abschließende Antwort geben, aber wir können mit dieser entdeckenden Haltung, die können wir weitergeben. Und das tun wir auch. Also wir werden danach ja, sind ja angefragt und mittlerweile in ganz andere Prozesse hier integriert, wo wir eben auch ganz bewusst mitsprechen sollen und wo auch der Leiter der pastoralen Dienststelle gesagt hat, nee, wir wollen euch da haben, weil ihr so seid. Weil wir nämlich gesagt haben, ja, da passen wir ja gar nicht rein. Doch, also das brauchen wir jetzt. So, und das erleben wir auch. Also das ist überhaupt das Spannendste an dieser ganzen Arbeit aus meiner Sicht, dass wir auf der einen Seite so ganz basale Sachen machen. Ja, also ich habe am letzten Freitag auf dem Kinderspielplatz gestanden und Hotdogs verteilt. Und dann sitze ich gefühlt am nächsten Arbeitstag hier in einer großen Gremienrunde, die ein großes bistumsweites Projekt bespricht, das nochmal in der schwierigen Situation, die Kirche ja allgemein hat, nach einer Antwort, um eine Antwort ringt, wie sich das Erzbistum unter diesen schwierigen Bedingungen dauerhaft in der Fläche noch zeigen kann. Ja, also diese beiden Pole zusammenzubringen, klingt völlig absurd und ist aber genau richtig, weil die Praxis die Geschichten liefert, die diese Theorie braucht und umgekehrt.
Da sind wir dann wieder beim Übersetzen.
In die andere Richtung wieder sozusagen. Von den konkreten Erfahrungen. Ja, was würdet ihr sagen, was hat sich im Erzbistum dadurch verändert, dass es euch gibt?
Auch das ist, glaube ich, was, das wird man im Nachhinein oder in ein paar Jahren vielleicht nochmal deutlicher erkennen können als jetzt. Wo wir es schon sehen können, ist in einzelnen Personen, die, das haben wir ja am Anfang erzählt, irgendwie bei uns andocken. Und das ist schon auch das Interessante, dass eben die Menschen, die in Veränderungsprozessen selber stecken, meistens bei uns andocken, weil sie vielleicht da in uns ein Gegenüber sehen, wo sie genau diese Themen besprechen können. Ich weiß gar nicht, ob das immer bewusst ist, aber das ist vielleicht auch mehr so ein Gefühl und ein Gespür. Und da habe ich schon den Eindruck, dass es Menschen gibt, die da eine neue Sicherheit mitgenommen haben, so zu sein oder überhaupt mal ihr Denken und auch ihre Motivation nochmal hinterfragt haben. Weil das ist schon auch so, wenn man in so einem kirchlichen Laden hier ist, da gibt's auch unglaublich viel Frustration. Ich glaube, das ist vielen bekannt, die in ähnlichen Kontexten sind. Und da muss man ja auch irgendwie erstmal wieder die Zuversicht finden. Und ich glaube, die haben wir weil wir auch so ein bisschen unser ganz eigenes Ding da machen, die tragen wir mit. Und das ist, glaube ich, für viele hier ansteckend. Also das gibt, glaube ich, manchen einen neuen Mut und schon auch konkrete Ideen, wie es sein kann. Also das haben wir schon auch mal als Rückmeldung bekommen, gerade aus eher so einem Gremium, Leitungsgremium, die gesagt haben, ja, ihr macht hier uns gerade was sichtbar, was wir noch gar nicht denken konnten. Also ich glaube, das ist es auch, wir bringen da was ins Leben, wir leben was, für uns ist es eigentlich gar nicht so Besonderes. Rolf, du hast das vorher schon gesagt, eigentlich ist es, wir sagen immer, sehr basic, was wir hier machen. Und trotzdem macht es was sichtbar und ich glaube, das macht hier tatsächlich einen Unterschied, das bringt eine Wirkung rein, weil es so das Denken zumindest erstmal verändert und das ist ja nach Fineo-Wirkungstrippe schon die erste Stufe der Wirkung. Welches Handeln da jetzt draus entsteht, das wird sich, glaube ich, jetzt zeigen dann in den nächsten Jahren.
Ach, was für ein Ding? Was da gab's?
Neo-Wirkungstreppe.
Könnt ihr das kurz für Ungelernte erklären?
Das ist eigentlich ein Tool, um Wirkung so ein bisschen besser sichtbar zu machen in sozialen Projekten. Das ist ja eben sehr schwierig zu erfassen und zu sagen, ob jetzt ein Projekt wirkungsvoll ist oder nicht. Und das ist ein Hilfsmittel dafür. Und das Interessante für mich daran war und ist, dass sie so verschiedene Stufen beschreiben. Und es gibt die ersten drei Stufen sind, es findet etwas statt, es kommen Leute dahin und die sind zufrieden damit. Und das ist die Voraussetzung, dass dann Wirkung entstehen kann. Und Wirkung fängt dann eben da an, wo sich Denken verändert, wo sich Handeln verändert und endet dann am Ende da, dass sich Gesellschaft verändert. Und dieses Tool hilft so ein bisschen zu beschreiben, was wir beobachten können, auf welcher Stufe was passiert und damit eben irgendwie sprachfähiger zu werden, Wirkung zu beschreiben. Gibt's auch im Internet zum freien Download, ja. Fineo Wirkungstreppe, also tatsächlich für soziale Projekte. Wir arbeiten ganz viel damit, total hilfreich.
Wieder was dazu gelernt.
Ich will das mal unterstreichen, das ist wirklich mega. Ich habe noch heute Morgen eine Weiterbildung bei diesem Scala Campus, der ja zu Fineo gehört, wo man auch zum Thema Wirkung und so weiter sich weiterbilden kann. So ein Online-Webinar zum Thema Förderanträge bei kleinen und mittleren Stiftungen stellen gemacht und will auch, also ich unterstütze alles, was Dini gesagt hat, sagt, das lohnt sich wirklich für alle, die in dem Bereich tätig sind, Thema Wirkung, Thema irgendwie so Non-Profit-Organisationen und so, da hat Fineo und dieser Scala Campus super viele Ressourcen einfach.
Ja, es hilft ja auch nochmal in der Kommunikation über die schwierige Frage, was macht ihr da eigentlich, ins Gespräch zu kommen oder nochmal das transparent zu machen oder überhaupt plausibel zu machen. Also wir haben, das schicke ich mal vorweg, wir haben hier immer wieder auch ein bisschen Energie investiert in den Gesprächen, um die Leute wegzukriegen von diesem Begriff FreshX, weil es, wenn man es nicht kennt, das ist ja ein unglaublich gefüllter Begriff. Jeder füllt ihn auch nochmal für sich ein bisschen anders und da steht eine ganze Denkwelt dahinter. Und wenn man von draußen drauf guckt, denkt man erstmal so ein bisschen, wow, ja, vielleicht. Wir sagen immer, ja, vergesst mal diesen Begriff, weil der uns in eine falsche Richtung führt. Also da steht irgendwie ja dran, also wenn wir es als Deutsche hören, irgendwas ist unheimlich fresh. Und das kommt irgendwie aus England oder so, man weiß es nicht genau. Und dann passiert da irgendwas Wildes. Und die Wahrheit ist natürlich das Gegenteil. Es passieren ganz normale Dinge. Und das, was ihr macht, können wir vielleicht auch darunter verorten. So, ja, und dann erzählen wir, was wir machen. Und dann kommen die Leute überhaupt erst, haben erst die Möglichkeit, richtig hinzuhören. Und die Stellen, wo sie aufmerken, sind immer die, wo Wirkung passiert ist. Mhm. Ja, also in den vielen Gesprächsrunden, die wir hatten, haben wir, um das deutlich zu machen, immer eine Geschichte von einer Mutter erzählt. Die, wir haben letzten Sommer viel Zeit auf dem Spielplatz verbracht, mit einem Bollerwagen voller Spielgeräte, um einfach mal mit den Menschen aus dem Quartier Kontakt zu haben. Haben da natürlich Kinder getroffen, die wir kennen, haben Kinder kennengelernt und haben die Eltern dazu kennengelernt. Und eine Mutter, sehr arg belastet, Die muss wirklich viel sterben. Zwei sehr lebendige Jungs und eine noch lebendigere Tochter und ganz süße Kinder, aber die haben vielfache Bedarfe und viel Energie. Und die hat schon immer auch diese Zeit genutzt, um dann mal ein bisschen auf dem Spielplatz auf der Bank zu chillen und irgendwie was Ungesundes zu essen. Und die Kinder donnern da rum und dann hat sie immer so per Fernsteuerung, also per Brüllen, versucht da was zu organisieren. Das ist natürlich nicht so effektiv. Und durch dieses Angebot, das wir da hatten, hat sie von irgendwann von selbst den Schritt gemacht, hat sich was aus dem Bollerwagen gezogen und hat angefangen, mit ihren Kindern zu spielen. Das ist ja eine richtige Verhaltensänderung. Und eine Bewusstseinsveränderung ist auch eingetreten. Also da sind mittwochs immer welche, da gibt es was, da gehe ich hin. Am Ende saß sie denn mit Kindern, die auch gar nicht ihre eigenen sind, auf der Picknickdecke und hat mit ihnen Uno gespielt.
Und das mit der anderen Mutter Gummitwist.
So, ja, ist so banal wie nur irgendwas. Mhm. Und gleichzeitig ist es genau das. Da verändert sich Gesellschaft, da verändern sich nämlich Menschen. Mhm. So, und hat plötzlich einen ganz anderen Gesichtsausdruck. Und da würde ich sagen, also wenn das nicht Evangelium ist, ja, dass Menschen aufatmen und ihre Gesichtszüge loslassen können, was dann?
Sehr schön.
Was dann?
Ja. Es ist eigentlich, es bietet sich so mega als Schlusswort an.
Aber ich habe doch noch Fragen.
Eigentlich schade.
Jetzt noch kurz einen Segen.
Nein, angesichts der Zeit, aber auch angesichts dessen, was ihr gerade gesagt habt. Das war so, ja, es war schon die Predigt. Aber auf eine gute Weise. Nicht falsch verstehen.
Vielleicht könnt ihr mit uns noch einen kleinen Ausblick zum Abschluss wagen. Ja, also ich habe vorhin so gesagt, Rückblick, Fast Forward, 2 Jahre Ist-Zustand. Aber die Reise ist ja nicht zu Ende. Ich weiß nicht, zeichnet sich was ab? Wo sagt ihr, da sind wir gerade unterwegs? Vielleicht hat sich schon wieder ein kleiner Spalt einer Tür geöffnet oder so. Gibt's irgendwie was, wo ihr sagt, ach, wenn ich jetzt 2 Jahre vorspule, dann hätte ich gerne oder dann würde ich mir wünschen, das oder so.
Es ist tatsächlich gerade eine sehr spannende Phase, weil unsere Projektstellen erstmal auf 3 Jahre begrenzt sind. Das ist ja ganz häufig so in so mal wir testen mal Experimentierprojekten. Und die sind jetzt Ende des Jahres zu Ende. Und das heißt natürlich, dass wir jetzt planen und vordenken müssen. Und zwar nicht nur wir, sondern eben auch unsere Arbeitgeber. Und da gibt es ganz viele Gespräche. Deswegen ist vieles da noch nicht spruchreif. Vielleicht deswegen über die Schiene, was wir uns selber wünschen, ist, dass dieses Projekt vor Ort auf jeden Fall weitergeht. Weil es da was ausgelöst hat und weil Projekte können auch immer enden, das ist auch in Ordnung, aber wir haben da was geweckt und da spüren wir schon eine Verantwortung, das irgendwie weiterzuführen. Da ist was in Bewegung und es wäre eigentlich tragisch, das jetzt aufzuhören. Und das sieht das Erzbistum genauso. Jetzt ist die Frage ein bisschen, wie wir das gestalten. Und gleichzeitig ist ja auch im Erzbistum Hamburg was passiert. Und auch das soll irgendwie weitergehen. Die Menschen, die da jetzt angedockt haben, die irgendwie sagen, ja, wir möchten auch so arbeiten. Wie geht das denn? Könnt ihr da nochmal mit uns drüber sprechen? Auch das wäre ja schön, wenn das weitergehen kann. Und das wäre mein Wunsch für die Zukunft, dass am Ende die Kinder vor Ort und die Eltern da weiter einen Raum für sich finden, den sie nutzen können. Das ist auch das Interessante, dass über diesen Raum jetzt auch eine andere Art der Zugehörigkeit möglich ist, die gar nicht mehr 100% nur von Dirk und Christina abhängt, sondern die sich irgendwie in dem Raum treffen können, auch ohne uns. Da gibt's inzwischen auch schon Gruppen, die sich ohne uns da treffen. Und das wäre mein Wunsch, dass genau das weitergeht. Und ja, dass dass das, was gerade in Bewegung ist, auch im Erzbistum Hamburg und in den Menschen, dass das zu so einer, es gibt ja diese Kurve, Veränderungskurve, was braucht es, damit Veränderungen, Innovationen umgesetzt werden können? Und da braucht es die Pioniere, das sind irgendwie wir. Aber es braucht dann eben auch die Early Adopters, die darauf anspringen. Und wenn das eine kritische Masse ist, dann kommt der Rest automatisch mit. Und das wäre mein Wunsch fürs Erzbistum Hamburg, dass es die Möglichkeit gibt, diese kritische Masse, diese Early Adopters zusammenzusammeln und zu einer kritischen, sichtbaren Masse werden zu lassen. Weil dann vielleicht nochmal was ganz anderes möglich ist.
Ja, und mit Blick auf die großen Prozesse würde ich sagen, da ist jetzt auch noch ganz viel Musik drin. Also wir sind ja vom Kleinen ins Große irgendwie gewandert hier mit unserer Arbeit im Erzbistum und stecken mittlerweile in Fragen und Prozessen drin. Die können wir im Grunde auch in den nächsten 9 Monaten jetzt nicht zu Ende arbeiten, weil die viel zu groß sind. Deswegen mache ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig viel Gedanken darüber, wie das weitergeht, ohne zu wissen, ob es weitergeht. Also ohne das jetzt abschließend sagen zu können. Mein größter Wunsch ist eigentlich, dass es genauso weitergeht, weil hier gerade auch in diesen großen Prozessen jetzt so derartig viel gelernt habe über auch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so theologische Ähnlichkeiten, die vielleicht gar nicht so viel voneinander wissen. Wir sind jetzt auf eine Pastoral aus Frankreich und Belgien kommt gestoßen worden, die Pastoral d'Endrangement, ja, die lebenzeugende Pastoral. Unglaublich spannend und für die Prozesse, in denen wir sind, glaube ich, unglaublich wichtig. Und hier so live dabei sein zu können, das wünsche ich mir tatsächlich persönlich sehr, wie so ein Prozess unter allen Anfechtungen, ja, mit allen Fragen, allen Gefühlen, die dieser Wandel so mit sich bringt, Verlustängsten, wie man da gemeinsam arbeiten kann an solchen Prozessen, da wäre ich gern weiter dabei irgendwie, ne? Und ja, da stolpern wir weiter.
Danke.
Ja, vielen Dank.
Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und was so wird. Und bin gerade sehr, sehr dankbar, dass ihr da irgendwie an der Stelle seid, wo irgendwie im System und im Stadtteil und überall irgendwie deutlich wird, so gut, dass ihr da seid. Das macht mich gerade sehr froh. Danke. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute und sind sehr gespannt, wenn dann, was auch immer spruchreif sein wird, spruchreif ist und verfolgen das aus der Ferne weiter mit. Danke für eure Zeit und vor allem auch fürs Teilen von dem, was euch so bewegt, euren Erfahrungen, den Geschichten. Ja. Allein für mich war das jetzt schon sehr, sehr hilfreich. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Danke für die Einladung.
Ja. Dann wünschen wir euch euch beiden einen guten Tag und euch da draußen an den digitalen und wahrscheinlich nicht mehr analogen Endgeräten eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Frische Theke.
Der Podcast von FreshX.